Distributeur français des films pour KMBO.
Ja, liebe Artischock-Hörer, dies ist der nächste Artischock-Podcast. Das Mitternachtsscreening beginnt gleich. Und hier hört man mal, wie so etwas stattfindet. Ich bin schon im Palais du Cinéma, im Lumière-Kino, dem größten Kino, wo die Premieren allabendlich stattfinden. Im Hintergrund die martialische Musik, die vielleicht die Filmmusik ist von Project Silence, dem koreanischen Film, den ich hier gleich sehen werde. Wir hören mal ein bisschen rein. Das Team wird angekündigt von einem Sprecher wie im Fußballstadion.
Ils sont en train de gravir les dernières marches du Palais des Festivals.
Auf der Leinwand sieht man sie im letzten Screening am Sonntagabend über den roten Teppich gehen.
Project Silence, bon film, bonne soirée, bonne nuit canoise et à demain pour d'autres montées des marches. Bonsoir.
Ja, jetzt kommt der Applaus im Saal.
Bonsoir à toutes et à tous. Kim Taegon.
Ja, jetzt hören wir noch ein bisschen mit, wie die Fanfare des Festivals kommt. Dann mache ich aus und später sage ich euch dann, wie der Film war.
Thank you.
So, da bin ich wieder. Jetzt ist es 2 Stunden später und der Film ist aus. Dieser Film hieß übrigens Project Silence und stammt von Kim Tae-gon, ein koreanischer Regisseur, und es ist eben ein koreanischer Film. Tja, was ist das für ein Film? Erstmal, es ist Mitternachtskino und es ist natürlich, man hat das schon mitgekriegt von der Stimmung her im Kino, das ist ein bisschen was anderes als das, was man ansonsten so in Cannes geboten bekommt, jedenfalls im Wettbewerb. Es ist in einem gewissen Sinn, dieser Film, ein totaler Quatsch, ein völlig übertriebener, derber Katastrophenfilm aus Korea. Aber es ist genau das Richtige nach so einem Tag, an dem man vor allem Autorenkino und Kunstfilme gesehen hat. Es ist eben das andere, das, was Kino auch ist, was man mit Jahrmarkt, mit Zirkus, mit Spektakel umschreiben kann. Es ist Unterhaltung auf eine grobe Weise, auf eine aber gleichzeitig gut gemachte Weise, überhaupt nicht billig. Es sind grelle Effekte, aber es funktioniert und wie von guten Artisten im Zirkus kann man, glaube ich, von diesen Leuten, die solche Filme machen, ob sie es in Korea machen, überhaupt in Ostasien oder ob sie es in den USA machen oder woanders in der Welt, man kann eine ganze Menge von ihnen lernen. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass das europäische Kino, das früher mal in solchen Filmen auch ganz weit vorne war, das ein bisschen verlernt hat. Ganz kurz mal erzähle ich, worum es in diesem Film geht und was da so passiert. Dann ist einem klar, warum ich sage, es ist derb und es ist übertrieben. Es ist ein Film, bei dem ein Haufen, so ein Dutzend, zwei Dutzend, die werden dann mit der Zeit dezimiert, Menschen aus dem Alltag auf einer Brücke zusammenfinden. Und diese Brücke ist, da kommt es wegen Nebels zu einem schweren Auffahrunfall. Das ist erstmal das. Und dann sind diese Leute auf der Brücke. Das ist eine Brücke 70 Meter über dem Meer, die zum Flughafen führt, ich glaube von Seoul. Vielleicht gibt es diese Brücke wirklich, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht weiter wichtig. Denn das Wichtige ist, dass verbunden mit dieser Katastrophe, die erstmal nicht wahnsinnig schlimm ist, schlimm genug, aber nicht wahnsinnig schlimm, dann etwas Zweites ist, was sich als fatal erweist, unter den Wagen, die da nämlich einen Unfall haben, sind 2 Armeetransporter und die bergen Kampfhunde. Und diese Kampfhunde sind genetisch mutiert und manipuliert. Es sind genau gesagt auch geklonte Hunde. Über die Zahl lässt der Film einen immer ein bisschen im Unklaren. Übrigens, by the way, wenn man hier ein Motorengeräusch im Hintergrund hört, ich sitze jetzt gerade nicht unter Palmen, sondern unter einem riesengroßen Kaktus direkt gegenüber von dem Palais du Cinéma. Und die Autos, die hier langfahren, es ist jetzt fast 3 Uhr nachts, es ist aber immer noch sehr viel los. Das sind diejenigen, die hier die Croisette sich anschauen. Das sind auch die Leute, die aus der Premiere kommen, aber das sind eher die, die zu Fuß hier laufen. Manche kommen zu Partys, gehen zu Partys, zu irgendwelchen Empfängen. Hier ist eigentlich immer was los, bis in den frühen Morgen. Dann wird die Straße gereinigt, abgespritzt meistens mit Wasser. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auch machen, weil ja in Frankreich hier ein massiver Wassermangel ist. Und dann geht es auch gleich am Morgen gegen 8 Uhr schon weiter. Also zurück zu Project Silence, dem koreanischen Katastrophenfilm. Diese Kampfhunde, die sind grob gesagt mit einem Computerchip gesteuert. Die sind manipuliert. Die sind auf Menschen angesetzt, wenn man das will. Man kann sie quasi mit einem Computer steuern. Es handelt sich um ein geheimes Regierungsprojekt und es mischt sich so in diesen Filmen auch die Paranoia, die man in sehr vielen koreanischen Filmen findet. So wie Regierung, wie Obrigkeit, wie Militär dargestellt werden in koreanischen Filmen, Das ist abgründig und das ist ganz anders, als sie zum Beispiel in US-amerikanischen Filmen dargestellt werden oder in europäischen. Es gibt zwar schon auch einen ziemlich schlichten, cheesy Patriotismus in manchen koreanischen Filmen oder in vielen koreanischen Filmen eigentlich, ein Patriotismus, der sich auf die Nation bezieht. Aber es ist kein Patriotismus, der sich auf die Regierung, auf die Obrigkeit bezieht. Teile der Obrigkeit sind in koreanischen Filmen fast immer kriminell, fast immer korrupt, fast immer in irgendwelche Formen von Verschwörungen, politische Verschwörungen meistens verwickelt, mit dem organisierten Verbrechen verbandelt. Und das ist so eine Konstante. Es gibt dann oft gute, zum Beispiel gute Zivilbeamte, die gegen das böse Militär vorgehen oder gute Polizei, die gegen die böse Regierung vorgeht oder gute Militärs, die gegen die böse Polizei vorgehen. Irgendjemand ist immer böse, irgendjemand ist immer gut. Hier in diesem Fall ist die Hauptfigur auch auf der Brücke ein Regierungsbeamter. Der hat dann natürlich auch gleich ein privates Anliegen. Eigentlich wollte er seine Tochter zum Flughafen bringen. Jetzt will er seine Tochter dann vor allem retten. Er ist alleinerziehender Vater. Und man hat hier also nebenbei noch eine ganze Menge Geschichten. Man hat ein Spiegelbild der koreanischen Gesellschaft, eine Profisportlerin, ein regierungskritischer Underdog und so weiter und so weiter. Ein etwas komischer, kurioser Wissenschaftler, die alle werden zu einer Überlebensgemeinschaft zusammengeschweißt. Es gibt sehr, sehr viele Tote in diesem Film, aber die Hauptfiguren, die überleben am Ende eigentlich fast alle. Und ein, zwei opfern sich heroisch für den Rest. Es gibt immer neue Wendungen. Und ich glaube, in der Art, wie ich das jetzt geschildert habe, versteht jeder, warum ich eben gesagt habe, dass es ein totaler Quatsch ist. Und dass es auch ein bisschen derb ist. Aber es versteht hoffentlich auch jeder, warum dieser Film Spaß macht. Sehr viele junge Leute im Kino, wie das in Cannes ja oft der Fall ist. Da sieht man dann auch, dass natürlich Menschen hier an Karten kommen. Das will ich auch immer wieder mal bei Gelegenheit erzählen, dass dieses Gerücht, man würde in Cannes keine Karten kriegen und in Cannes könnten normale Menschen überhaupt nicht ins Kino während des Festivals, dass das natürlich falsch ist. Erstens ist es nicht so schwer, auch als normaler Mensch eine Akkreditierung zu bekommen. Man kann sich auch eine Akkreditierung kaufen. Dafür braucht man allerdings Geld und nicht so wenig. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenigstens eine 3-Tages-Akkreditierung zu kriegen für ziemlich wenig Geld. Und außerdem, und dafür muss man nicht irgendwas mit Film zu tun haben, sondern man kann sich einfach als Cinephiler, als Cineast, als Kinofan beschreiben und so eine Akkreditierung beantragen. Und ich glaube, man muss dann, wenn der Antrag, ich glaube, es nicht so darauf ankommt, ob der Antrag überzeugend ist. Ich glaube, man muss auch einfach ein bisschen Glück haben. Los, Glück. Also das alles kann man auf der Website von Cannes nachschauen. Im Ergebnis sind dann gerade bei solchen Filmen, wo doch ein größerer Teil der Filmkritik nicht mehr hingeht, wo abgesehen, dass der auch morgen nochmal in der Pressevorstellung wiederholt wird und wo vielleicht das übliche Premierenpublikum nicht ganz so interessiert dran ist, da hat man dann eine etwas andere Premiere. Die ist jünger, frischer, gut gelaunt. Wer jemals in Sitges bei dem Fantasy Film Festival war, der konnte sich da vorhin auch ein bisschen daran erinnern. Da gibt es ja auch Mitternachtsscreenings und Post-Mitternachtsscreenings. Und mir persönlich gefällt eigentlich seit ganz vielen Jahren, seit ich die Berlinale besucht habe Ende der 90er. Mir gefallen seitdem Mitternachtsscreenings besonders gut. Damals gab es die nach der Berlinale, auf der Berlinale noch, wurden dann später abgeschafft. Es war gewissermaßen noch die gute alte Zeit und es war Ende der 90er die Zeit, wo ich überhaupt erst angefangen habe, auf Festivals zu gehen. Insofern ist es vielleicht auch ein bisschen persönliches, nostalgisches Gefühl, was ich dann hier habe. Und ich versuche mir das immer mindestens einmal zu geben, vielleicht auch 2 oder 3 Mal. In jedem Fall steht uns hier beim Festival, hier stehen uns noch mehrere Mitternachtsvorführungen, also Vorführungen, die überhaupt erst um Mitternacht beginnen oder noch ein bisschen später sind, da stehen uns noch mehrere bevor. Es gibt einen Film von Roberto Rodriguez, es gibt einen Film aus Indien, alle so in den nächsten Tagen beginnen immer erst um 0.15 Uhr. Und mal schauen, wie ich die Form, die ich im Augenblick noch habe, halten kann. Mich würde es sehr freuen, wenn ich die beiden erwähnten Filme mindestens dann auch noch anschauen kann. So viel jetzt zu dem Koreaner. Ein bisschen was möchte ich noch vom Rest des Tages erzählen oder auch von gestern. Ganz kurz nämlich eingehen sollte ich, glaube ich, auf den Film von Martin Scorsese, auch einer der mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedachten, sehr gespannt erwarteten Filme. Und dieser Film läuft außer Konkurrenz im Wettbewerb, aber außer Konkurrenz. Und er hat den Titel Killers of the Flower Moon. Dieser Film erstmal ist 3,5 Stunden lang. Und das ist ganz schön lang. Und man muss sagen, man kann sagen, nachdem man den Film gesehen hat, das ist einfach auch zu lang. Ganz egal, wie man diesen Film jetzt findet, 3,5 Stunden braucht man dafür nicht. Es ist ein bisschen eine Gründungsgeschichte, eine blutige Gründungsgeschichte Amerikas. Scorsese hat ja öfters schon solche Sachen erzählt mit Gangs of New York. Zum Beispiel, hier ist er vielleicht sogar am allernächsten dran an einer Art Western. Das ist aber auch kein Western, das muss man gleich sagen. Es ist nur so eine Western-Landschaft. Das Ganze spielt bei den Osage-Indianern in Oklahoma. Ich hoffe, ich habe das jetzt mir richtig gemerkt. Und es ist in mancher Hinsicht ein Wiedersehen mit alten Bekannten, denn die beiden Hauptrollen werden gespielt von Scorsese-Lieblingsschauspieler Robert De Niro und von seinem neuen Lieblingsschauspieler Leonardo DiCaprio. Das ist ein Film, der vielleicht ganz gut wäre, also es kommt schon raus, ich bin enttäuscht von diesem Film. Der ist nicht schlecht, aber er ist einfach zu schlecht für Scorsese. Er ist, von dem muss man mehr erwarten, von so einem guten Regisseur, und er kann viel mehr. Und es ist ein Film, wo er sich so ein bisschen auf das Terrain begibt, wo man in jedem Fall als Zuschauer auch daran erinnert wird, von Sergio Leone, von Once a Time in the West, der auf Deutsch ja heißt Spiel mir das Lied vom Tod. An diesen Film erinnern erstmal 2, 3 Establishing Shots ziemlich am Anfang. Es gibt, wird man sich daran erinnern, bei Leone eine berühmte Szene, wo ein Zug in die Stadt einfährt und dann Claudia Cardinale aus dem Zug raussteigt und dann erhebt sich die Kamera. Sie wird eben nicht abgeholt. Wir Zuschauer wissen, ihr Mann ist bereits ermordet worden. Oder ihr zukünftiger Mann, und sie wird nie mit ihm dort in dieser Stadt leben. Und so ein bisschen ahnt sie das fast schon, wenn sie in diese Stadt reingeht. Man glaubt das in ihrem Blick, in ihren Gesten zu sehen. Kurz und gut, wenn sie aussteigt und durch diese Stadt läuft, dann sieht man einerseits sie, eine tolle Schauspielerin und, wenn man so will, eine starke, selbstbewusste Frau, die schon alles gesehen hat im Wilden Westen. Und man sieht dann auch, weil sich die Kamera langsam hebt und sich öffnet und man dann eine große Aufnahme, eine Panoramaaufnahme hat, darum sieht man dann eigentlich die ganze Stadt. Und man bekommt so ein Gefühl für diesen Ort. Und gleichzeitig ist das Ganze von der Musik von Morricone untermalt und bekommt deswegen auch so eine Überhöhung, einen mythischen Moment. Und an diese Einstellung erinnert eine sehr frühe Einstellung im Scorsese-Film auch. Auch da ist ein Zug angekommen. Leonardo DiCaprio steigt aus und er wird dann von einem Fahrer abgeholt, einem indianischen Fahrer, und im ganzen Film geht es nämlich um das Zusammenleben von Weißen und Indianern in den USA in den 20er Jahren. Und er wird dann abgeholt und wird rausgefahren zum Haus seines Onkels, und das Auto fährt erstmal über die Prärie, und dann öffnet sich der Blick und die Kamera auch wieder zu so einem Panoramashot, und man sieht dann unglaublich viele Erdölplattformen, weil es eigentlich eine Gegend ist, in der ganz viel Erdöl gefunden wird und in der deswegen der Boden extrem wertvoll ist und alle um diesen Boden kämpfen und sich gegenseitig umbringen. Oder eigentlich auch nicht gegenseitig, sondern sehr einseitig. Denn der Boden gehört Indianern und töten tun die Weißen. Das ist die Geschichte. Und die erzählt Scorsese so lose an einem historischen Vorgang angelehnt. Das ist ziemlich spannend. Man könnte auch sagen, der Film ist die Verfilmung eines Sachbuchs, das diesen Fall schildert, einen Kriminalfall aus den 20er Jahren, in dem ein reicher, weißer, über 20 Indianer töten ließ und Mordaufträge gab. Und der wurde dann schließlich überführt und verurteilt. Und mitbeteiligt waren andere Mitglieder seiner Familie. Es wurden auch Mitglieder seiner Familie, nämlich indianische Frauen, ermordet. So, das ist die Geschichte. Die erzählt Scorsese mit einer Mischung, wie er oft eigentlich ja Filme erzählt, mit einer Mischung aus ernstem Thriller und historischem Interesse einerseits und zu einer Überhöhung, einem, nennen wir es mal Hyperrealismus, und einem Komödienton andererseits. Obwohl wenig lustig ist, an diesem Film soll man immer wieder mal lachen und soll man auch über die Hauptfiguren lachen. Und das ist aus meiner Sicht schon eines der Hauptprobleme dieses Films, dass wir Zuschauer eigentlich uns besonders für die von Leonardo DiCaprio gespielte Figur interessieren sollen. Das ist sozusagen der Charakter, mit dem wir uns am ehesten identifizieren sollen. Und das funktioniert überhaupt nicht, meiner Meinung nach von Anfang an nicht, weil dieser Mensch nicht nur ein Unsympath ist und eben durchaus an den Morden direkt beteiligt, sondern weil er auch noch ein totaler Idiot ist, einfach dumm. Und mit einem dummen Unsympathen oder einem unsympathischen Deppen identifiziert man sich als Zuschauer nicht gerne. Und ich glaube, das wird auch sehr vielen anderen so gehen. Der Film hätte trotzdem vielleicht funktionieren können und würde nicht weiter ärgern, wenn er kürzer wäre, wenn er keine Längen hätte. Aber so über 3,5 Stunden erzählt, wo eigentlich von Anfang an klar ist, worauf es hinausläuft, wo auch von Anfang an einige dieser Zwischenschritte ziemlich klar sind, worauf es hinausläuft, wo man immer wieder sagen kann, normale Menschen würden anders handeln, und zwar nicht aus besserer Moral, sondern aus mehr Intelligenz. Sie wären, wenn sie schon Verbrecher wären, zumindest nicht so dumm. Hier hat man es aber mit lauter Dummen zu tun. Und ja, das ist dann schon eine ziemlich ermüdende und nervtötende Angelegenheit insgesamt. Killing of the Flower Moon von Scorsese, also aus meiner Sicht eine Enttäuschung. Sicherlich ein Film, den man respektieren kann, den kann man anschauen. Ich kenne auch Leute, denen der ganz gut gefallen hat. Ich kenne niemanden, der richtig wahnsinnig begeistert ist. Aber jedenfalls ein Film, den man sich angucken kann und der aber nicht viel zurücklässt. Insgesamt ist dieser Cannes-Jahrgang aber ziemlich gut. Ich habe heute Abend beim Abendessen mit mehreren Kollegen gesprochen, zum Beispiel Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, von der Kino-Kino-Sendung. Die sahen das eigentlich so ähnlich, dass wir einen sehr guten Cannes-Jahrgang haben, auch mit sehr verschiedenen Filmen und Filmen auf einem ziemlich hohen Niveau. Und da kann man selbst, wenn einem manche Filme nicht so wahnsinnig gefallen, wie mir zum Beispiel nicht der Film von Wang Bing, Youth, der hat mir nicht besonders gut gefallen. Einer der Dokumentarfilme im Wettbewerb wird sicher trotzdem einen Preis kriegen, weil dieser Regisseur so gerade sehr modisch ist und sehr hoch gehandelt wird. Das ist dann trotzdem aber ein Film, den man schätzen kann, dem man zumindest ein gewisses Niveau attestieren muss und nicht einfach sagen kann, das ist überhaupt nichts. Und es gibt ganz viele andere Filme, von einigen habe ich auch schon erzählt, die sind richtig gut, richtig interessant, sind auch vielfältig. Also man hat nicht das Gefühl, man sieht immer wieder den gleichen Film hier, sondern man sieht schon ganz schön verschiedene Filme hier auch. Und zu diesen Filmen, die ich gesehen habe, die jedenfalls wert sind, dass man darüber diskutiert und sich mit ihnen auseinandersetzt. Dazu gehört zum Beispiel der Film von Karim Aynous. Ich weiß offen gesagt jetzt aus dem Stand überhaupt nicht, welcher Nationalität dieser in jedem Fall in Berlin lebende Filmemacher ist. Sein Film heißt Firebrand und ist ein Kostümfilm, der in England spielt, und zwar in England zur Zeit der ausgehenden Renaissance im späten oder im mittleren 16. Jahrhundert, zur Zeit von Heinrich dem VIII. Und es ist wieder mal einer dieser Filme, die von Heinrich dem VIII. Und einer seiner Frauen handeln. In diesem Fall ist es seine letzte Frau, seine sechste Frau, Catherine Parr, die einzige Frau, die ihn überlebt hat. Und hier wird die Geschichte erzählt. Alicia Vikander spielt diese Königin als eine Frau eigentlich aus unserer Gegenwart, nicht eine historische Figur. Und das ist der Grundansatz von Karim Aynous, dass er hier zwar nicht eine Pop-Version, jedenfalls nicht so offensichtlich eine Pop-Version erzählt, wie zum Beispiel Sofia Coppolas Film über Marie Antoinette, aber dies ist schon auch ein Film, der Gegenwärtigkeit behauptet, eine Gegenwärtigkeit einer 500 Jahre alten Figur. Insofern auch eine Variante und meiner Ansicht nach stilistisch sicher auch ein Gegenstück zum Eröffnungsfilm, der ja am Hof von Versailles von Jeanne du Barry erzählt hat. Darum ging es schon im ersten, war es glaube ich, ersten Podcast, was kann. Hier jetzt haben wir erstmal wieder in mancher Hinsicht starke Ähnlichkeiten. Wir sehen einen Hof, wir sehen die höfischen Rituale, alles ist formalisiert. Diese Form hat aber einen politischen Zweck und man darf diese Form nur unter bestimmten Umständen brechen. Man muss mit der Form arbeiten, sich in der Form bewegen und wenn man das nicht tut, dann ist das Überleben gefährdet. Und hier haben wir eben auch einen Hof, bei dem jede kleine Geste, jeder Fehler sofort das Überleben gefährden kann. Das liegt zum einen daran, dass wir uns in der Zeit der religiösen Bürgerkriege befinden und es ist einfach gewissermaßen ein Natternest, dieser Hof, wo ganz viele Parteien gegeneinander kämpfen. Das sind politische Parteien, wie die pro Spanien waren. Spanien, die Großmacht der damaligen Zeit. England eigentlich eine aufsteigende Mittelmacht. Dann gibt es eine pro-französische Partei. Es gibt religiöse Parteien, die Protestanten, die Katholiken und dann eben die anglikanische Kirche, die Kirche, die Heinrich der VIII. Überhaupt gegründet hat, die immer noch um Selbstbehauptung kämpft. Zu dieser historischen Situation gehört, dass erst vor 30 Jahren die Reformation sich ereignete, also die Reformation und die Begeisterung der Protestanten, die tatsächlich glauben, jetzt wird die Weltgeschichte ganz anders und sie bestimmen die Weltgeschichte und die Herrschenden werden abgeschafft und solche revolutionären Ideen kursieren in diesem Film, die im Rückblick ein bisschen naiv sind, die aber gleichzeitig an unsere Gegenwart erinnern sollen, scheint mir. Es gibt hier ziemlich deutliche Anspielungen auf verschiedene Formen der Protestbewegungen unserer Zeit, vielleicht auch auf die Bewegung der Gleichstellung der Frauen, vielleicht auch auf die Bewegung der Fridays for Future. Das liegt, glaube ich, im Auge der Betrachter. Ich habe da immer Momente gesehen, wo sowas auch aufschien. Allerdings wird das eher so anzitiert und es wird überhaupt nicht konsequent in irgendeiner Weise bespielt und bearbeitet. Insofern kann ich sagen, ich fand das überhaupt keinen schlechten Film, sondern einen Film, den man gut angucken kann, wo man erstens mal historisch einiges erfährt, wo man gleichzeitig auch Zeuge einer spannenden und gut inszenierten, auch sehr gut gespielten Handlung wird, mit allen möglichen historischen Details, die man nicht kennt oder an die man sich erstmal nicht mehr erinnert hat. Aber gleichzeitig ist das auch wieder so ein bisschen das Problem, was ja viele Historienfilme haben. Man fragt sich, warum, was willst du uns eigentlich jetzt erzählen? Will uns dieser Film etwas erzählen über die Vergangenheit oder will er uns etwas über die Gegenwart erzählen? Und wenn über die Gegenwart, warum braucht er dann überhaupt die Vergangenheit? Was mir persönlich immer ein bisschen auf die Nerven geht, das ist, wenn ein Film die vergangene Epoche, von der er erzählen will, gar nicht ernst nimmt und sie uminterpretiert, sie ganz offen verfälscht und verändert und da auch überhaupt sich nicht drum schert, dass das historisch glaubwürdig sein könnte. Also wenn ein Film die Geschichte richtig umschreibt und man aber dieses Umschreiben überhaupt nicht zwingend ist. Und um so einen Film scheint es mir hier bei Firebrand am Ende sich auch zu handeln. Denn hier wird die Geschichte schon in mancher Hinsicht ganz klar umgeschrieben. Ich muss es nochmal im Detail nachschauen. Aber in dem Fall muss man spoilern. Und alle, die jetzt wirklich Angst vor Spoilern haben, die müssen einfach jetzt ausschalten. Denn ich werde jetzt gleich sagen, was am Ende dieses Films passiert. Nach einigen Umwegen nämlich, am Anfang ist diese Stellung von Catherine Parr, von der Königin, sehr gesichert. Sie ist eine Regentin, ihr Mann vertraut ihr. Die haben ein gutes Verhältnis und mehr aus Umständen, die jetzt zu weit führen, verändert sich dieses Verhältnis. Sie misstrauen einander, der Mann vor allem misstraut ihr und ihre Stellung wird zunehmend gefährdet. Und sie wird schließlich der Verschwörung gegen den König beschuldigt von der katholischen Partei, die aus ganz anderen Gründen gegen sie ist. Und wird inhaftiert und wir glauben eigentlich, vor allem wenn wir historisch nicht informiert sind, glauben wir, das läuft alles auf ihre Hinrichtung hinaus. Ganz bewusst in einer der letzten Szenen spielt dieser Film auch damit, dass sie scheinbar aufs Schafott geführt wird. Wird sie aber nicht, sondern sie wird vor den König geführt, der sie sehen will. Dem König geht es sehr schlecht, vermutlich stirbt er bald. Er will sie sehen. Mindestens noch einmal. Und was dann eben passiert am Ende ist, dass sie den König, Heinrich VIII., tötet, um selber zu überleben. Das heißt, hier wird die Geschichte einer Frau in der Männerwelt auch geschildert. Auch wenn es hier viele Frauen gibt, ist es eine ganz klare Männerwelt. Und sie wird so geschildert, dass eine Frau in dieser Männerwelt überhaupt nicht anders überleben kann, als sich selber der gewalttätigen Mittel zu bedienen. Man versteht das gut, man versteht es psychologisch, man versteht es, man sympathisiert damit, weil man die Figur sympathisch findet. Aber gleichzeitig liegt hier schon ein Grundwiderspruch auch in dem politischen Ansatz dieses Films, der immerhin eröffnet wird mit einem Satz, der in den, nach den Eröffnungscredits quasi so ein Einschub auf der Leinwand, weiße Schrift auf schwarzem Grund, erklärt uns, dass Geschichte ja immer von Männern und von Kriegen handelt. Und bei den anderen, da muss man sich selber drum kümmern, um herauszufinden, was mit den anderen los ist. Na gut, was aber der Film dann ja erzählt, das ist, dass er zwar von einer Frau erzählt, aber eben auch von Gewalt. Und uns eigentlich eher so ein bisschen pessimistisch oder ratlos zurücklässt, scheint mir, wenn wir das mal zu Ende denken, weil er uns sagt, ja, auch mit Frauen ändert sich eigentlich nichts, mit Frauen an der Macht, denn Frauen müssen genauso Gewalt anwenden. Die Nachfolgerin übrigens von Heinrich VIII. Wurde ja dann eine Frau, seine Tochter, Elisabeth I., über die es auch eine ganze Menge Filme gibt, und die, so behauptet dann ein weiterer Insert ganz am Ende des Films, die dann über 40 Jahre regierte und in ihrer Regierungszeit spielten angeblich Männer keine Rolle und Kriege keine Rolle. Das ist ein geradezu lächerlicher Unsinn, denn wir wissen zum Beispiel vom Sieg der Queen Elizabeth I. über die spanische Armada. Also schon hier spielte Krieg eine ganze Menge Rollen. Und wir wissen von ihrem Umgang mit den Katholiken und mit Maria Stuart. Also hier spielte auch wieder ein Krieg eine Rolle und Gewalt eine Rolle. Und wir wissen auch von den diversen Männern in ihrem Leben, auch wenn sie als die jungfräuliche Königin galt, weil sie nicht verheiratet war, so spielten Männer in ihrem Leben doch sehr wohl eine Rolle. Und insofern stimmt dieser Insert einfach nicht. Mir kommt es ein bisschen vor, wie Wichtigtuerei und wie eine Rücksichtslosigkeit, auch ein Desinteresse der Geschichte gegenüber, den historischen Fakten gegenüber. Das sind historische Fake News, die dieser Film verbreitet. Und diese Rücksichtslosigkeit, die scheint mir ziemlich typisch zu sein für den ganzen Film, der da eigentlich seinen Gegenstand auch verrät und seinen Ansatz verrät und das alles um einiger billiger politischer Effekte willen. Also ich glaube, dass man das eigentlich nicht empfehlen kann. Nichtsdestotrotz, als Film ist dieser Film nicht schlecht gemacht. Es gibt, weiß Gott, viel schlechtere Historienfilme. Und es ist ein gut gespielter Film, es ist ein spannend erzählter Film. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass das auch den einen oder anderen Menschen in der Jury überzeugt. Ja, das sind mal Filme, von denen ich heute erzählen kann. Ich kann natürlich auch noch erzählen, dass ich in einem Kernsehen-Film war. Der ist allerdings, hat bei mir nicht besonders viele Spuren hinterlassen. Das war ein überbordendes Fantasy-Achterbahnfahrt, wo viele vor mir rausgegangen sind und sich das gar nicht bis zum Ende angetan haben. Das ist ein Film des relativ wilden, sowieso relativ wilden Franzosen, Bernard Mandicot, und der läuft in der Quinzaine. Und dieser Film heißt, ich hoffe, ich finde es jetzt gleich, man kann sich ja diese Filmtitel auch nicht immer alle merken, weil es so viele sind, aber dieser Film jedenfalls heißt Conan. Wie Conan der Barbar, allerdings mit 2 N am Ende geschrieben. Und es ist ein weiblicher Conan. Und es ist ein Film, der allerdings mehr in einer Fantasy-Welt spielt, so eine Art Barbarella, aber als Barbarenfilm. Und was das alles soll, da bin ich, glaube ich, der Falsche, um das zu beantworten. Es ist ein Film, der hier läuft und der in der Quinzaine läuft und der seine Fans hat. Ich bin ja auch reingegangen, weil Mandicot gute Filme macht. Aber ich glaube, das ist ein Film, der seinem Werk nichts Entscheidendes hinzufügt, sondern eher eine Zeitverschwendung ist, sowohl für das Publikum wie für den Regisseur. Ja, jetzt merke ich, wenn ich das erzähle, dass es doch heute in diesem Podcast ein bisschen sehr stark negativ wird. Jetzt bis auf den Koreaner ganz vom Anfang. Aber ich bereue nicht, irgendeinen dieser Filme gesehen zu haben. Das muss ich mal vorab sagen. Und natürlich habe ich heute von den Fußballergebnissen mal ganz abgesehen, habe ich deswegen auch sehr gute Laune, weil ich heute einen der für mich schönsten Filme bisher dieses Festivals gesehen habe, nämlich Godard par Godard, ein Dokumentarfilm über Jean-Luc Godard, über den ich geschrieben habe für Artischock. Da könnt ihr den Text nachlesen, deswegen erzähle ich jetzt nicht besonders viel über diesen Film, nur so viel, dass das zwar ein konventioneller Dokumentarfilm ist, dass aber so viele tolle Momente, Interviews mit Godard, Interviews mit seinen Schauspielern drin sind, ganz gut ausgewählte Filmszenen, dass man sofort Lust bekommt, sich alle möglichen Godard-Filme wieder anzuschauen und dass man sofort wieder sich daran erinnert, dass Godard eigentlich der beste Regisseur wahrscheinlich der Filmgeschichte ist, jedenfalls der beste Regisseur der Zeit, in der wir leben, denn bis letztes Jahr lebte Godard auch. Und dass wir leider gerade in einer Situation sind, wo man ehrlicherweise sagen muss, solche Filme werden nicht gemacht. Und so gut ist die Zeit gerade nicht für das Kino. Und es hat nichts mit der Pandemie zu tun oder mit Kinosterben oder mit Veränderungen der Branche, sondern es hat was mit der Gesellschaft zu tun, mit der künstlerischen Haltung, mit dem Stellenwert auch, den das Kino, den die Kunst überhaupt in der Gesellschaft hat. Dass alles nicht mehr ganz so gut ist, wie es in den 60er und 70er Jahren war. Und auch jetzt wird wieder das, was ich sage, pessimistisch. Klingt so, als sei ich hier gerade schlecht gelaunt, bin ich aber überhaupt nicht. Und trotz dieser Aussagen, die ich gerade getätigt habe, ist ja der Godard-Film dann einer, der mich zumindest sehr glücklich gemacht hat. Und auch, glaube ich, viele andere Zuschauer, die in dem total vollen Debussy-Saal waren, lange applaudierten, und alle sitzen blieben, weil jeder, glaube ich, gespürt hat. Es lief dann auch noch ein kleiner kurzer Film, eine Art Teaser für einen Film, der nie gedreht wurde von Godard, wo er auch selber zu sehen ist, wo er selber spricht. Das war alles eine runde Sache und eine sehr kurzweilige, auch sehr bewegende, emotionale Veranstaltung, ungefähr 1,5 Stunden lang. Heute am Sonntagnachmittag, in Cannes und ganz passend zu diesem Sonntag. Godard hat auch irgendwann mal formuliert, dass eigentlich der ideale Kinotag für ihn der Sonntag sei. Was gibt es Schöneres, als sonntags ins Kino zu gehen? Und deswegen musste das Dimanche Sonntag auch sein hier in Cannes. Insofern, jetzt ist der Sonntag zwar vorbei, aber ich hoffe, dass alle, die zuhören, auch ins Kino gehen und vielleicht auch bald diese Filme sehen, über die ich erzählt habe. Und dann kann man ja auch anderer Meinung sein als der Berichterstatter. Das gehört ja auch dazu. Denn Kino macht nur da Spaß, wo es einen Diskurs entfacht, ihn nicht beendet, sondern ihn starten lässt. Und wo man dann über die Filme, die man gesehen hat, lange redet, unter Freunden und sich auch unter Freunden streitet und sagt, nein, das sehe ich ja ganz anders. Und das können die Filme alle mal auslösen, die wir hier alle sehen. Es gibt ganz wenige, wo es, glaube ich, nichts zu streiten gibt, im Guten oder Schlechten. In diesem Sinne war es das für heute vom Podcast aus Cannes. Ich wünsche einen schönen Tag und morgen gibt es wieder einen Podcast mit neuen Filmen und neuen Erlebnissen aus Cannes und mehr jetzt auch bei Artischock Texte. Es gibt ja auch nicht nur Texte von mir. Es gibt auch nicht nur einen Podcast, wo ich immer alleine rede wie bis jetzt, sondern das kann ich schon mal ankündigen. Es wird sicher in den nächsten Tagen auch noch mindestens einen, wahrscheinlich zwei, vielleicht noch mehr Podcasts geben, wo ich nicht alleine bin und wo wir Gespräche führen, so ähnlich wie es das ja auch schon in den letzten Monaten ansonsten von mir und anderen gegeben hat. In diesem Sinne, bleibt uns treu, teilt bitte solche Podcasts und unsere Texte, überhaupt Artischock, auf den sozialen Medien und ich hoffe, dass alles gut ist in Deutschland. Schöne Grüße aus Cannes. Tschüss. Und noch ein kleines PS, bevor ich mich dann endgültig verabschiede, was natürlich schon mal die beste Nachricht des Tages ist, oder nein, es stimmt auch nicht, nicht die beste Nachricht des Tages, aber eine sehr gute Nachricht des Tages, das ist, dass jetzt endlich heute am Sonntag dieser Regen aufgehört hat, der uns alle hier gequält hat die ganzen Tage und dass jetzt endlich heute mal, zumindest für ein paar Stunden, die Sonne rauskam. Irgendwann hat es dann auch noch mal wieder genieselt, aber mal so ein bisschen nieseln ist nicht so schlimm. Vor allem kam die Sonne raus, hat dann auch gleich ganz schön gebrannt und plötzlich war es auch warm und diese Wärme, die ist geblieben. Es ist auch heute Abend noch, immerhin, es ist ja jetzt schon fast 3 Uhr nachts oder es ist schon nach 3 Uhr nachts sogar, sehe ich gerade. Da ist es ganz schön warm und man kann hier mit dem Hemd einfach rumlaufen in Cannes. So, das war es jetzt endgültig. Gute Nacht, bis morgen.